Hallo und wieder mal ganz herzlich willkommen zur Folge 74, beziehungsweise ganz herzlich willkommen zum Podcast, zu meinem Podcast Ein Minimalist erzählt, zur heutigen Folge 74. Ja, ich habe es in der letzten Folge angekündigt und mache es jetzt auch wahr. Ich wollte ein bisschen was zum Thema Datenschutz erzählen. Ich selbst habe da ja eine gewisse strenge Vergangenheit. Ich habe ja versucht, WhatsApp vollständig aus meinem Leben zu verbannen. Bei Facebook war das gar nicht schwer. Das habe ich vor langer Zeit schon gelöscht und nie bereut, dass ich da nicht mit alten Freunden weiter in Kontakt bin. Ich habe genug aktuelle Freunde, von denen ich viele schon gar nicht so regelmäßig sehen kann, wie ich das gerne hätte. Und ja, da tat mir das jetzt nicht ganz so weh, dass ich ganz alte Schulfreunde oder ich sag mal so Freunde und Bekannte der zweiten und dritten Reihe bis die Hinterbänkler sozusagen, was gar nicht menschlich böse gemeint ist, sondern es gibt halt, wenn man so auf die 40 zuwandert, doch eine ganz große Anzahl von Menschen, die man so in seinem Leben privat, beruflich getroffen hat. Und bei mir sind das noch relativ wenige und es ist ja eine Illusion, dass man mit all diesen Menschen irgendwie regelmäßig in Kontakt stehen kann auf irgendwie Freundesbasis und auch ein Facebook ersetzt das nicht und kann das nicht, ist kein Tool, um irgendwie statt 5 guter Freunde 50 guter Freunde managen zu können und irgendwie da eine gewisse Kontaktdichte einhalten zu können. Ja, deswegen war es relativ leicht, Facebook loszuwerden für mich und ich kann nur jeden ermutigen, das auch mal für sich zu probieren. Es dauert ja auch eine ganze Weile, bis man Facebook los ist. Ich glaube, bei mir waren es 2 oder 3 Wochen, die man sich nicht einloggen darf, weil wenn man das tut, ist man gleich wieder angemeldet. Auch eine sehr eigentümliche Politik, aber naja, sei es drum. Und naja, der neueste Datenskandal, dieses Doxing, dieses jungen, ich glaube Jan S. ist es, der jetzt vor kurzem stattgefunden hat, hat uns alle ja irgendwie ein bisschen aufgerüttelt, wachgerüttelt. Das Ganze ist hoch gekocht bis in die höchsten politischen und kulturellen Kreise. Überall wird es diskutiert, Datenschutzbeauftragte äußern sich. Es gibt viele gute Tipps von Experten zum Thema Sicherheit und zum Thema Datenschutz. Und ja, in dem Zuge habe ich selbst mal im Internet getestet. Es gibt da ja die eine oder andere Seite, wo man das machen kann. Das kann man ganz einfach herausgoogeln. HFIB, ich spreche garantiert falsch aus. HFIB Port, PAW, glaube ich, kein E und D. Ihr könnt das recht leicht rausfinden. Da gibt es Seiten, da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann kann man sehen, ob man selbst schon mal von so einem Datenleck betroffen war. Ich persönlich war das auch in 3 Diensten. 3 Dienste haben meine Daten vor vielen Jahren verloren, wie ich da rausgefunden habe. An dieser Stelle herzlichen Gruß und Dank an Dropbox, Adobe.com und Tumblr. Und auch bei der neuesten neuesten Datenskandal der Collection One bin ich mit meiner E-Mail-Adresse und meinen Passwörtern mit dabei gewesen. Ist nicht ganz so schlimm, weil in den ersten 3 Fällen waren das wirklich sehr alte Passwörter, sehr leichte Passwörter, die irgendwann aus Anfangszeiten des Internets stammen und die ich wirklich nur für Dienste benutzt habe, wo ich mir gesagt habe, ja, wenn die wegkommen, sei es drum. Und die waren lange schon geändert. Und ich habe es dann trotzdem mir mal zum Anlass genommen, mir viele Gedanken zu machen über meine Passwörter und habe mir da entsprechend neue Passwörter bei allen Diensten zugelegt. Ich werde da natürlich jetzt nicht im Detail reingehen, wie ich meine Passwörter zusammensetze. Ich kann aber schon mit einem kleinen zugeben, ich benutze keinen dieser hoch angepriesenen Passwortmanager, jedenfalls keinen keinen der großen, eher so eine kleinere Lösung. Aber ja, zum Thema Sicherheit und Passwörter, werde ich natürlich jetzt hier im Podcast keine großen Details verraten. Aber an jeden sei schon, jedem sei schon geraten, gute Passwörter zu benutzen, nie die gleichen natürlich, und vor allem sein E-Mail-Postfach extrem gut abzusichern, am besten auch durch seine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo man dann nochmal was aufs E-Mail-Postfach, aufs Handy bekommt, so eine PIN-Nummer. Ja, nichtsdestotrotz, alle Daten, die wir so rumschicken, und ich glaube, das ist für mich jetzt ein eher neuer Ansatz, dass ich mir einfach bewusst bin, dass alle Daten und zum Beispiel WhatsApp, Chatverläufe, die ich so schreibe, rein theoretisch irgendwann öffentlich werden können. Jetzt denke ich da auch an vielen Stellen ein bisschen naiv, wie wahrscheinlich viele von uns, so nach dem Motto, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, muss man immer schauen. Ich zum Beispiel bin schon jemand, der einen sehr zynischen Humor an den Tag legt. Ironie ist bei mir quasi privat häufig einfach so, dass, ja, das Hintergrundrauschen auf der Kommunikation stattfindet. Also ich benutze ganz viel Ironie und auch sehr viel Zynismus in meinem Humor. Und natürlich ist das immer davon abhängig, mit wem ich da gerade spreche. Also ich habe Freunde und ehemalige Arbeitskollegen, mit denen ich sehr derben Humor praktiziere, um das mal zu sagen. Und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. So, das ist eine besondere Art von Kommunikation, die nur funktioniert, wenn man schon ein gewisses Maß an Freundschaft erreicht hat. Und das ist natürlich trotzdem etwas, wenn das öffentlich würde, sieht das immer ein bisschen in einem anderen Licht aus, was man da über wen oder vielleicht über Dritte oder sonst wen sagt. Das muss nicht alles komplett öffentlich sein. Jetzt denkt man sich natürlich, ich bin jetzt keine Person der Öffentlichkeit. Das denken wahrscheinlich viele von euch auch. Was soll's, wenn irgendwie meine Chatverläufe würden jetzt kaum jemanden interessieren? Mag erstmal sein, könnte aber natürlich sein, dass das, vor allem wenn ihr jung seid, dass das in 20 oder 30 Jahren ganz anders nochmal aussieht. Oder aber wenn eure Kinder irgendwelche Wege einschlagen und ich sag mal so, dieser Chatverlauf stammt vom Vater der neuen Bundeskanzlerin oder so, möchte man vielleicht dann auch nicht unbedingt haben. Ja, was tut man jetzt? So, hört man jetzt auf, diese Techniken zu benutzen? Ein Stück weit, finde ich schon. Also ich versuche mich schon immer mehr dahingehend zu disziplinieren, dass ich für mich selbst ein paar Regeln aufstelle, was so die Messenger-Kommunikation zum Beispiel angeht, dass ich wirklich versuche, und das ist erst ein Versuch, der noch eingeübt werden muss, dass ich versuche, nur Dinge zu schreiben, die ich im Grunde auch öffentlich sagen würde oder auch den Personen sagen würde, über die ich da gerade rede, die nicht anwesend sind. Das klappt nicht immer. Aber im Grunde versuche ich ein bisschen so zu schreiben, wie ich podcaste. So, ich weiß ja, dass das, was ich hier mache, öffentlich ist und dass das theoretisch jeder auf der Welt irgendwie hören kann. Und da muss man natürlich schon ein bisschen so die Schere im Kopf oder im Mund haben und sich klar überlegen, was man sagt, in welcher Form man das sagt. Ich weiß zum Beispiel auch von Minimalismus-Stammtisch, dass mein Podcast von Schülern gehört wird. Also bin ich mir da auch so ein gewisses Stück weit eine Verantwortung bewusst, dass ich jetzt keinen unangemessenen Humor an den Tag lege. Manchmal passiert das halt trotzdem. Ja, da muss man einfach gucken, was irgendwann passiert und ob es irgendwann zu einem Problem wird, werden könnte oder wie auch immer, ist ja für uns alle irgendwie sozusagen Neuland, wie die Kanzlerin sagt, und ein Stück weit, auch wenn der Satz natürlich komisch klingt für Leute, die schon ewig im Internet unterwegs sind, natürlich ist das hier auch alles ein bisschen noch neu mit diesen Messengern und den Podcasten und den YouTube-Kanälen und all diesen Dingen, aber solange man eigentlich nur sagt, was man wirklich meint, denke ich, habe ich da erstmal auch kein Problem mit. Nun gut, jetzt gibt's aber diese private Kommunikation und da, ja, ist es schon ein Stück weit schade, dass die nicht wirklich so privat ist, wie man sie ganz gerne hätte. Also ich würde WhatsApp und Co. jetzt nie wirklich für sehr private oder sogar intime Kommunikation benutzen, sondern das ist halt immer noch die direkten Kommunikation zwischen mir und dem anderen Menschen vorbehalten. Deswegen, ja, achte ich schon mittlerweile immer stärker drauf, dass was ich so schreibe, und kann nur jedem raten, das auch so zu tun. So ein bisschen wie in der Arbeitswelt, da können ja auch theoretisch alle E-Mails mal verloren gehen, oder ich bin mir natürlich bewusst, dass das, was ich auf der Arbeit von einem Kollegen zum anderen schreibe, dass das irgendwo in der IT gelagert wird. So. Und ja, je nachdem, in welchem Bereich man da arbeitet, gerade wenn man vielleicht im sozialen Bereich arbeitet, konstruiere jetzt mal irgendwas, und man arbeitet vielleicht im Pflegeheim und schreibt einer Kollegin irgendwie eine E-Mail und sagt, ja hier, der Matthijs auf Zimmer 3a, der alte Knacker, der ist jetzt irgendwie, hat sich vollgeschlabbert beim Essen, wie immer, und der kriegt's eh nicht mehr hin, so nach dem Motto, und das dauert eh nicht mehr lange, bis der weg ist. Ist natürlich bisschen blöd, wenn das dann die Verwandten von dem Herrn Matthijs rauskriegen. Und da sollte man sich halt überlegen, wenn ich im Bereich arbeite, vor allem mit Menschen und aber auch ja mit Menschen im sozialen Bereich oder mit Kunden, dass ich mich halt so äußere, dass ich diese E-Mail dem Kunden selbst eigentlich auch immer vorlegen könnte oder diesem anderen Menschen. Da mögen dann auch immer Wahrheiten drinstehen, die der andere vielleicht nicht so gerne hören möchte. Aber da muss man halt aufpassen, wie man formuliert. Ne? Wenn man in einem Autohaus arbeitet und da ist halt ein sehr unhöflicher Kunde, der immer sehr laut wird, dann sollte man, kann man natürlich seinem Chef schreiben, der Kunde so und so war heute erneut bei mir und forderte wieder mal lautstark und mit folgenden Beleidigungen einen Rabatt von 30% auf den Neuwagen, den ich ihm aber leider nicht geben konnte. Er beschwerte sich mit Ausfälligkeiten und Beleidigungen, in Klammer Zitate, Klammer zu, bei mir und möchte nun bei Ihnen, Herr Chef, ein Beschwerdegespräch haben. So, das kann man ja schreiben und da kann man sich auch denken, ja gut, wenn das der Kunde selbst irgendwann rauskriegt, das ist halt vielleicht ein schlimmer Choleriker, dann darf er sich darüber auch nochmal neu aufregen, aber im Grunde hat man jetzt nichts Abfälliges geschrieben, sondern halt sauber formuliert. Und ja, das sollte man vielleicht beherzigen bei der ein oder anderen halb offenen oder professionellen Kommunikation. Tut vielleicht auch ganz gut, allgemein nicht in diese Meckerschiene oder in diese abwertende Schiene reinzukommen, wenn man sich im Moment mehr Zeit nimmt, sich zu beruhigen und sachlich zu bleiben. Ich glaube, allgemein Menschen, die sehr sachlich sind, wenig Emotionen direkt ausleben, vor allem nicht verbal, die haben es in Zeiten von Datenlecks ein Stück weit natürlich einfacher. Ja, das soweit. Was habe ich ansonsten getan in den letzten Monaten, um da ein bisschen Sauberkeit reinzukriegen? Ich habe mich bei unglaublich vielen Diensten wieder abgemeldet. Das hatte ich ja schon angefangen 2018, als die DSGVO eingeführt wurde. Da habe ich ganz viele Accounts schlichtweg gelöscht. Accounts zum Beispiel bei Tumblr, zum Beispiel bei WordPress, Und bei vielen, vielen anderen mehr, bei Händlern, wo ich schon lange nicht mehr eingekauft habe, habe ich den Account schlichtweg löschen lassen. Und das war relativ viel Arbeit. Aber die Daten können jetzt zumindest mal nicht mehr verloren gehen. Was mir immer noch so ein bisschen, auf der To-Do-Liste steht, ist mal meinen Amazon-Account wirklich zu löschen. Und mich dann gegebenenfalls wieder neu anzumelden. Ich habe da keine MP3s oder sonst wie gekauft. Das dürfte also da eigentlich keine Schäden machen. Auf der anderen Seite, gut, was man jetzt bei Amazon kauft, sind halt offizielle Produkte. Im Zweifel könnte ich da auch Rede und Antwort stehen, was ich da vor vielen, vielen Jahren gekauft habe. Da sind zwar komische Sachen dabei, aber das kann ich alles verargumentieren. Gut. Ja, ansonsten ist es natürlich schön, je weniger Dienste man hat, umso weniger Sorgen muss man sich um seine Passwörter machen. Und das gilt hier das Gleiche meiner Meinung nach wie bei den Dingen selbst. Je weniger ihr habt, umso einfacher ist es eigentlich auch. Jeder Dienst, den ihr nicht habt, der kann euch auch nicht irgendwie reizen, den doch nochmal zu benutzen, was wieder Zeit und Aufwand mit sich bringen würde. Und man findet halt auch häufig kreative Lösungen für Dienste, die man vorher sehr unreflektiert vielleicht einfach mitbenutzt hat. So ein Dropbox, die ja mein Passwörter und mein Benutzername eindeutig wohl mal ein bisschen verloren haben. So, da hatte ich jetzt wirklich keine Lust mehr zu sein und war froh, dass ich schon vor langer Zeit Dropbox komplett aus meinem Leben verbannt habe. Und siehe da, es geht irgendwie auch anders. Es gibt auch Möglichkeiten, Daten von A nach B zu bekommen. Ohne Dropbox zu benutzen, ist dann vielleicht nicht ganz so bequem. Aber das geht alles und ich muss auch meine Fotos, die ich mache, nicht alle eins zu eins sofort hoch synchronisieren. Und ja, wenn man es unbedingt benutzt, dann natürlich der Hinweis, wenn man Daten in solche Cloud-Dienste ablegen möchte, unbedingt sollte man das im besten Falle verschlüsselt tun. Da gibt's kostenlose Programme. Früher war das TrueCrypt, das heißt heute Veracrypt, gibt's kostenlos auf allen Systemen, sprich Windows, Mac und Linux. Ich benutze es selbst, ist daher eine Garantie, dass auch Leute ohne großes technisches Verständnis da reinfinden können. Da kann man schön einzelne Ordner oder ganze Festplatten sehr sicher mit verschlüsseln. Dauert zum Teil sehr lange, weil es halt sehr große Verschlüsselungen sind, die hoffentlich schwer bis gar nicht zu knacken sind. Und das wäre so eine Möglichkeit, die halt verschlüsselt die Dateien in die Cloud zu legen. Genau. Ansonsten würde ich jedem auch mal empfehlen, der noch, oder nicht nur noch, sondern der allgemein bei Google einen Account hat, man kann bei Google wirklich sehr gut die Einstellungen durchgehen und Chroniken löschen lassen. Ich weiß nicht, wie sehr die dann wirklich gelöscht sind. Und man kann auch ausschalten, dass mitgeschrieben wird, welche Seiten man besucht hat. Ansonsten wundert euch nicht, so wie ich, dass man im Google-Account ganz genau auf die Minute genau sehen kann, welche App man zu welchem Zeitpunkt geöffnet hat. Das fand ich mit am erschreckendsten, dass Google mitverfolgt und das auch mir dann zeigt, zu welchen Uhrzeiten ich meinen Podcast-Player geöffnet habe. Das sind solche Informationen, wo ich bisher immer dachte, so, warum sollte das überhaupt jemand interessieren? Aber interessiert sie, sie speichern das mit, wenn ihr einen Android oder ich weiß gar nicht, ob es Android spezifisch ist, aber ich habe einen Samsung Smartphone mit Android drauf und habe mein Google irgendwie ist damit verknüpft und da wird sehr, sehr viel mitgeschrieben, außer man stellt es halt entsprechend aus, muss man sich halt einfach mal auch mal eine Stunde Zeit nehmen und ganz in Ruhe die Google-Einstellungen zum Thema Datenschutz und Sicherheit durchgehen. Das macht auf jeden Fall großen Spaß, was man da so alles über sich erfährt. Und man kann es bei der Gelegenheit dann auch einfach mal ausstellen. Ansonsten natürlich auch der klassische Hinweis, es gibt andere E-Mail-Anbieter als Google Mail. Wenn man sehr viel privat schreiben möchte und möchte nicht, dass das irgendwie ausgewertet wird, dann gibt es viele, viele gute E-Mail-Anbieter, auch aus Deutschland, die sehr viel Wert auf Privatsphäre legen, wo dann halt ein Mail-Account auch mal ein bisschen was kostet oder man zumindest spenden kann. Wie bei dem Mail-Anbieter Tutanota, wo ich meine Mail-Adresse für eure Mails habe, die ihr unten immer in den Shownotes sehen könnt. Dann kommen wir noch zu einem Hausmeisterthema sozusagen. Und ich glaube, danach wird es auch noch mal ein Hausmeisterthema geben. Also wer unbedingt noch was nur zum Thema Minimalismus hören möchte, kann, glaube ich, an dieser Stelle auch schon ausmachen. Jetzt kommt ein bisschen was zum Thema Podcasten itself. Ja, am liebsten würde ich ja so podcasten, dass ich eine super Qualität einfach dadurch erreiche, indem ich mein Smartphone in die Hand nehme, da reinspreche, am besten noch über dieses Smartphone mich mit anderen verbinden kann, dass die zusammen mit mir podcasten, vielleicht zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünft, wo auch, und dass man einfach nur auf Aufnahme drückt und am Ende auf vielleicht ein bisschen bearbeiten und veröffentlichen. Ja, und genau das hatte eine App verkündet oder versprochen oder verspricht es im Grunde immer noch, nämlich die kleine App Anchor FM. Anchor steht wohl für Anker, wenn ich das richtig übersetzt habe für mich. Und das ist eine kleine App, die bietet halt genau diese Funktion an. Man kann Podcasts darüber aufnehmen, schneiden. Man kann sogar Leute mit reinnehmen, Leute, die die App auch installiert haben und sich nur als Hörer im Grunde von Podcast dort geäußert haben oder sagen, ich höre nur Podcast, ich produziere selbst gar nicht und will auch nichts einsprechen. Die können dann aber trotzdem Kommentare per Sprachnachricht rüberschicken. Also im Grunde alles sehr, sehr bequem, so wie man das haben möchte. Und damit habe ich Anfang des Jahres ein bisschen rumexperimentiert und das war auch der Grund, warum erst so spät jetzt im neuen Jahr die neue Folge rauskam. Ja, es hat sich nämlich doch herausgestellt, dass die App zumindest für mich nicht so praktikabel ist, wie ich das gerne hätte. Das Problem lag einfach darin, dass die App wohl am besten dann funktioniert, wenn man sehr, sehr viel Datenvolumen hat und ein sehr schnelles mobiles Internet zur Verfügung hat. Die App macht nämlich alles quasi, was man so aufnimmt und hochlädt. Natürlich, wie soll es sonst sein, halt über das Handynetz. Das war mir vorher gar nicht so mega bewusst, dass ich ja hier natürlich erst immer ganz offline auf meine Festplatte aufnehme und das dann später über mein WLAN hochschiebe. Und da habe ich natürlich auch einfach sehr viel Zeit. So ein 2-Stunden-Podcast, das ist mir egal, wie lange das dauert. Da stelle ich einen Laptop hin und lasse das hochladen. Und das hat halt unterwegs nicht so gut funktioniert. Die Qualität der Sprachaufnahme ist über ein Smartphone einfach auch nicht so gut, wie hier in ein Mikrofon hineingesprochen, das halt auch einfach ein bisschen ja mehr gekostet hat. Mein Mikrofon war teurer als mein ganzes Smartphone. Ich glaube aber, dass es mit sehr teuren Smartphones auch nicht sehr viel besser gewesen wäre. Ja, ein bisschen schade, denn über diese App hätte man sich auch mit anderen Podcastern ganz gut verknüpfen können, die mit reinnehmen können. Und so fehlt mir eigentlich immer noch so das ideale Setting, um mich vielleicht im Sommer, in einer lauen Sommernacht irgendwo in Deutschland auf irgendeine Bank zu setzen und ja einfach mit anderen zusammen zu podcasten. Das liegt zum Teil daran, dass ich halt praktisch kein Datenvolumen habe und es auch irgendwie dadurch, dass ich WLAN gewöhnt bin, irgendwie bis heute noch nicht so richtig einsehen kann, pro Gigabyte Geld zu zahlen. Es ist für mich eine sehr künstliche eine künstliche Art und Weise, Geld zu verdienen. Kann ich alles gut verstehen, hat sich auch seine Berechtigung ein Stück weit. Aber im Grunde, ja, merke ich immer so für mich, dass wohl den Telekommunikationsanbietern so ein bisschen die Geschäftsmodelle fehlen, wie das halt beim normalen Internet üblich ist, nämlich dass man sagt, naja, du bezahlst halt mehr, wenn du schnelleres Internet haben willst, was ich durchaus legitim finde, aber dass man über das Volumen mehr bezahlt und da dann super langsam runtergedrosselt wird, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, in Klammern, man kann ja noch was nachkaufen, das finde ich schon eine ganz eigene Art und Weise, die Gewinne zu maximieren. Sei es drum, wer es mitmachen möchte, kann das ja gerne tun, aber für mich ist das halt nichts und deswegen sind solche Apps dann letztlich auch nichts für mich. Ein bisschen schade, aber natürlich kann ich trotzdem draußen, wenn ich will, kann ich trotzdem draußen auch podcasten, wenn ich möchte. Jedenfalls so meinen Personal Podcast machen. Ich habe ja auch ein Diktiergerät im Smartphone, das kann ich wunderbar benutzen. Da ist das halt nur mit der Qualität so eine Sache. Aber ja. Das war so ein bisschen der Hintergrund, warum es ein bisschen länger gedauert hat, dass ich diese App ausprobiert habe. Und ja, ich würde sie jetzt nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Vor allem, weil ich auch im Hintergrund mit meiner Verknüpfung zum Podcast, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Also quasi der Link, die URL auf meinen Podcast, der muss alles umgeleitet werden. So, die wollten dann gleich quasi alles haben. Ja, sei es drum. Gut. Eine andere Erfahrung, die ich jetzt gerade anfange zu sammeln, wo ich mich lange gebraucht habe, um das mal jetzt einfach zu probieren, war die Freigabe meines Podcasts für Spotify. Ich habe lange nicht mir gedacht, ich möchte eigentlich, dass mein Podcast frei und werbefrei vor allem gehört werden kann. Und das kann er ja auch weiterhin. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich eigentlich nicht bei Spotify sein, weil dann den Hörern, die meinen Podcast über Spotify hören, natürlich Spotify Werbung dann da wohl einspielt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einen Bezahl-Account bei Spotify hat, ob das dann da kostenlos oder die Werbung dann da nicht ist, das weiß ich nicht. Aber letztlich habe ich mir gedacht, naja, jeder, der so Podcast hört und das über die üblichen Wege von Podcatchern tut, der hört jetzt wahrscheinlich auch schon meinen Podcast. Natürlich gibt's immer wieder Leute, die Podcast neu für sich entdecken oder meinen Podcast neu entdecken und mit dazukommen. Das sehe ich ja auch an den Statistiken, dass immer wieder Leute neu mit dazukommen. Aber ich glaube, das Spotify-Publikum sind häufig auch Hörer, die Podcast bisher so gar nicht konsumiert haben, über die üblichen Wege, wie man Podcast so konsumiert. So halt über eigenständige Apps. Ja, und deswegen habe ich das einfach mal freigeschaltet. Man verpflichtet sich da zu so ein paar Sachen. Muss ein paar Sachen schwören, muss dann in die Spotify-Hauptzentrale fahren und feierlich die drei Finger heben. Nein, nur Spaß, das muss man nicht. Aber man verpflichtet sich doch zu ein paar Sachen tatsächlich. Die Strafe, wenn man sich nicht dran hält, ist aber letztlich nur, dass man beim Spotify-Verzeichnis wieder rausfliegt. Da habe ich persönlich, hätte damit jetzt kein Problem, weil ich halt mit dem Podcast kein Geld verdiene. Ich bin da auf niemanden angewiesen und wenn Spotify irgendwann meint, ich würde gegen ihre Regeln verstoßen, dann sollen sie mich halt wieder aus dem Verzeichnis rausschmeißen. Also man verpflichtet sich hier zum Beispiel, keine vorproduzierte Werbung im Podcast zu veröffentlichen. Ja, also vom mir Moderator gesprochener Werbetext wäre da sogar ausgenommen, aber ich mache keine eigene Werbung in meinem Podcast und von daher ist das egal. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich verpflichte mich wohl keine Werbung von Spotify-Konkurrenten Produkten, zum Beispiel anderen Streamingdiensten oder Podcast-Plattformen zu machen. Mache ich sowieso nicht. Werbung ist für mich ja etwas, wo ich dann Geld für bekomme, und ich bekomme kein Geld von irgendwelchen Firmen. Und wenn ich mal ein Produkt erwähne, dann ist das nicht automatisch für mich eine Werbung, weil ich mit diesen Unternehmen in keinster Weise irgendwie verknüppelt bin. Also wenn ich über meine Podcast-App spreche und sage, dass ich persönlich Podkicker benutze und da sehr zufrieden mit bin, auch wenn es irgendwie eine komische Playlist jetzt bekommen hat, die kein Mensch braucht, dann sind solche Aussagen für mich keine Werbung. Von daher ist mir das dann auch herzlich egal. Genau, und als dritter Punkt, wenn man sich an diese Regeln halt nicht hält, dann fliegt man da raus. Ich akzeptiere, dass ich bei Verstoß gegen diese Vereinbarung mein Podcast aus dem Spotify-Verzeichnis fristlos und ohne Anspruch auf Entschädigung entfernt wird. Ja, eine harte Nummer. Gut, deswegen freue ich mich ein Stück weit, dass ich vielleicht meinen Podcast für neue Hörerschaften ein bisschen geöffnet habe, dass Leute Podcasts vielleicht auch für sich komplett neu entdecken. Dieses Medium wäre natürlich schön und für alle anderen Podcasts oder die Podcast-Szene als solche sehr, sehr schön, wenn ich dazu beitragen könnte, dass dieses Medium Laber-Podcast, was ich ja hier so einfach praktiziere, sehr simpel produziert, aufgenommen und einfach hochgeladen, ohne groß rumgeschnitten zu sein, jedenfalls in den meisten der Folgen, außer ich kriege wieder irgendwie einen Qualitäts- und Perfektionismus-Rappel und setze mich 3 Stunden hin und schneide jedes und M und jede Lücke irgendwie raus, was jetzt aber aktuell da gar keine Gefahr für besteht. Ja, genau, was könnte ich noch erzählen in dieser Folge? Eigentlich da jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich mache heute auch auf jeden Fall eine kürzere Folge, weil ich bei der nächsten auf jeden Fall mal ein bisschen weiter ausholen möchte. Das Thema mit anderen sprechen ist aber auch weiterhin aktuell. Ja, aber der beste Weg, den ich immer noch dafür kenne, ist tatsächlich eine Skype-Verbindung, die man aufnimmt. Die ist auch nicht immer so gut. Ihr habt das ja gehört. Meine Interviewfolge, wo ich von der Monika interviewt wurde, die war wohl tontechnisch teilweise mit Aussetzern belegt, ist ja ein bisschen ärgerlich. Einfacher wär's wahrscheinlich, wenn jeder seine eigene Spur aufnimmt und man die am Ende zusammenschmeißt. Das setzt aber natürlich voraus, dass die andere Seite auch irgendwie in Aufnahme Programm hat, hier wie Audacity, was ja grundsätzlich kostenlos ist, aber ich kann auch verstehen, wenn man nicht für einmal mit Marco quatschen, sich gleich Audacity runterladen und sich da rein denken möchte, wobei es jetzt unterm Strich gar nicht so viel Aufwand ist, aber Skype anschmeißen und einfach miteinander quatschen und auf Aufnahme drücken ist natürlich deutlich einfacher. Ja, dieses Studio-Link bin ich immer noch am Rumprobieren. Da hat der erste Test leider zugeführt, dass nur meine Spur aufgenommen wurde. Woran das genau lag, weiß ich nicht. Müsste ich einfach nochmal testen, bin ich aber bisher einfach nicht dazu gekommen. Ja, Hintergrund ist, dass ich mir für zukünftige Gespräche schon mal ein paar nette Fragen ausgedacht habe, die man Minimalisten, anderen Minimalisten stellen kann, um so ein bisschen einfach locker ins Gespräch zu kommen. Also ein kleiner Fragebogen, der dann wahrscheinlich mit der Zeit auch größer würde. Das wird mir schon Spaß machen, aber zurzeit, wie gesagt, geht's dann halt nur über die Skype-Geschichte mit der entsprechenden Qualität. War aber, glaube ich, auch grundsätzlich schon zu ertragen und konnte man hören. Gibt deutlich schlechtere Podcasts. Die andere Seite ist einfach, dass ich auch einfach die Zeit finden muss und ja, so die üblichen Podcast-Zeiten, wie ich das bei anderen Podcastern höre, der klassische Sonntagmorgen ist halt bei mir deutlich durch Familie dann reserviert. Gut, das war's. Die Kinder wollen ins Bett. Mein kleiner Mann kommt hier schon und will jetzt im Bett rumhüpfen. Das heißt, ich sage auf Wiedersehen und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann hören wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.